Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese nun aus dem Epheserbrief im 4. Kapitel, ab dem Vers 11 bis Vers 15. Gott hat die versprochenen Gaben ausgeteilt. Er hat die einen zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, wieder andere zu Hirten und Lehrern der Gemeinde. Deren Aufgabe ist es, die Glaubenden zum Dienst bereit zu machen, damit die Gemeinde, nämlich der Leib von Christus, aufgebaut wird. So soll es dahin kommen, dass wir alle die einende Kraft des einen Glaubens und der einen Erkenntnis des Sohnes Gottes an uns zur Wirkung kommen lassen und darin eins werden. Dass wir alle zusammen den vollkommenen Menschen bilden, der Christus ist, und hinwachsen in die ganze Fülle, die Christus in sich umfasst. Wir sind dann nicht mehr wie unmündige Kinder, die sich kein festes Urteil bilden und auf dem Meer der Meinungen umhergetrieben werden wie ein Schiff von den Winden. Wir fallen nicht auf das falsche Spiel herein, mit dem betrügerische Menschen andere zum Irrtum verführen. Vielmehr stehen wir fest zu der Wahrheit, die Gott uns bekannt gemacht hat, und halten in Liebe zusammen. So wachsen wir in allem zu Christus empor, der unser Haupt ist. Amen. Wir beten in der Stille. Komm, Heiliger Geist. Und sprich zu uns durch dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, wenn man die Bibel von der ersten bis zur letzten Seite durchliest und versucht zusammenzufassen, was da drin steht, wenn man es immer wieder zusammenfasst, bis drei Wörter übrig bleiben. Was würdet ihr sagen, welche sind die drei Wörter? Wenn man die ganze Bibel auf einen Nenner bringt, was sind die drei Wörter? Denkt mal nach. Die Bibel gibt mehrfach solche Kurzzusammenfassungen. Und eines davon lautet: Gott ist Liebe. So sagt Johannes in seinem Brief. Gott ist Liebe. Das sieht man nicht automatisch in der Welt. Darauf würde man nicht ohne weiteres kommen. Aber wenn man die Welt durch diese Brille hier anschaut, und dann sieht man es. Gott liebt abgrundtief, was er geschaffen hat. Die singenden Vögel, die weiten Meere und ganz besonders euch, seine Menschen. Und der Gott hat einen ungeheuren Hass gegen alles, was das kaputt macht. Und unter allen Wesen, die Gott gemacht hat, gibt es eines, was er mit einer besonderen Liebe liebt. Und es ist erstaunlicherweise die Kirche, die Gemeinde. Der Apostel Paulus sagt, Jesus hat seine Kirche so sehr geliebt, dass er sich selbst für sie geopfert hat. Wir glauben, dass dieses Opfer von Jesus allen Menschen gilt, der ganzen Schöpfung. Aber in besonderer Weise gilt dieses Opfer euch, seiner Gemeinde. Er hat sich für sie geopfert. Und die Frage ist denn, was findet er eigentlich so liebenswert an der Kirche? Viele verachten uns ja. Viele laufen weg, viele lassen uns im Stich. Wenn ihr die Memminger Zeitung lest, dieser Journalist Daniel Wörsching, das verfolge ich jetzt seit Jahren, was der schreibt über die Kirche, und ich habe noch nie einen Artikel gelesen von ihm, wo er auch nur ein gutes Haar an der Kirche gelassen hätte. Es nimmt immer mehr zu, die Kritik. Nun könnte es sein, dass die Kirche nicht nur einfach ein Verein unter anderen ist im Dorf, sondern vielleicht ist da mehr dran, als die Augen sehen. Wie bei einem Eisberg, wo nur ein Elftel rausschaut und der Rest ist unsichtbar. Und wenn das so ist, was bedeutet das? Ich will euch bloß einen Gedanken dazu geben. Der Hebräerbrief zum Beispiel sagt, dass uns immer eine unsichtbare Wolke von Zeugen umgibt. Das bedeutet, wenn ihr hier eure Lieder singt, die traditionellen oder die modernen, und dann singt ihr zusammen mit denen, die bereits von uns gegangen sind, die in die Herrlichkeit Gottes zurückgekehrt sind, die singen mit. Glaubt bloß nicht, dass das, was ihr hier mit Augen seht, alles ist. Die Kirche ist viel mehr. Es ist wie in der Geschichte vom Propheten Elisa im Alten Testament. Der Mann war sehr gefährlich für die Feinde Israels. Und eines Tages führten die Aramäer einen Kriegszug, einzig und allein, um ihn auszuschalten. Und er hatte einen Diener, Gehasi. Und wie die Aramäer sein Anwesen umzingelt haben, geht der Gehasi raus und fällt schier tot um vor lauter Schreck, denn er sieht lauter bewaffnete Soldaten. Der Elisa, den lässt es ziemlich kalt, und er betet dann: Herr, öffne dem Diener die Augen. Denn derer, die bei uns sind, sind mehr als derer, die bei ihnen sind. Und auf einmal sieht Gehasi lauter feurige Pferde, feurige Reiter. Ich glaube, dass das nicht nur Mythen oder Märchen sind, sondern die Wirklichkeit. Die Kirche, die Gemeinde Gottes, ist mehr, viel mehr. Gott liebt sie, weil er in der Kirche etwas sieht, was menschliche Augen nicht sehen. Gott liebt Kirche. Gott liebt Gemeinde. Ich tue mir oft schwer, das zu begreifen, zumal wenn ich sehe, wie viele wegrennen, wie viele das einfach egal ist, was wir tun, wie viele sich an winzigen Dingen stören und dabei das Große aus dem Blick verlieren. Gott liebt dieses Wesen, aber er hat diesem Wesen Kirche einen Auftrag gegeben, eine gewaltige Berufung. Der berühmte amerikanische Pastor Bill Hybels hat uns seit Jahren immer wieder an diese besondere Berufung erinnert. Er sagt, die Kirche ist die Hoffnung für diese Welt. Und ich denke nun seit Jahren über diesen Satz nach. Und ich sage, er hat wirklich recht. Die Kirche ist die Hoffnung für diese Welt. Wenn die Kirche ausfällt, dann zerbröselt alles. Sehr vieles, was euer Leben heute schützt, was euer Leben schön macht, ist eine Geburt der Kirche. Die Schulen zum Beispiel, die Krankenhäuser, die Universitäten. So gut wie jede Universität, die vor den 60er Jahren gegründet wurde, ist eine ursprünglich kirchliche Gründung. Oxford, Cambridge, Heidelberg, Bologna, Pavia und so weiter. Paris natürlich. Aber nicht nur das. Kolping, die Raiffeisenbanken. Wenn ihr die Geschichte von Raiffeisen nachlässt, das sind Menschen, die zutiefst vom christlichen Glauben durchdrungen waren. Die Abschaffung der Sklaverei, Wilberforce, die Menschenrechte, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das sind alles christliche, kirchliche Gedanken und Gründungen. In Tansania entdeckt die Kirche gerade ihre Berufung als Mutter der Weisen, als Fürsprecherin für die Unterdrückten. Es ist unglaublich. Die Kirche ist die Hoffnung für die Welt. Jetzt sagt aber der Apostel Paulus, das ist ja nicht automatisch, sondern damit sie das ist, müssen die Heiligen ausgerüstet werden zum Werk des Dienstes. Die Kirche, wenn sie nicht vernünftig geleitet, gelehrt wird, dann verschwimmt sie irgendwie, wird sie zum Selbstzweck. Aber die Kirche, die Heiligen, ihr sind zum Werk des Dienstes da. Der Theologe Bonhoeffer geht sogar so weit zu sagen, die Kirche ist nur so lange Kirche, wie sie für andere da ist. Das ist etwas übertrieben, wie viele Wahrheiten, aber da steckt ein großer Teil Wahrheit drin. In irgendeiner Weise ist jeder von euch zum Dienst berufen. Niemand ist zu jung oder zu alt, zu krank oder zu verletzt, als dass er nicht irgendwo im Dienst stehen muss. Die Menschen, die keinen Finger mehr krümmen können, vor lauter Krankheit oder Alter, können immer noch für andere beten. Und selbst wer kaum noch einen vernünftigen Satz rausbringt, ist noch in der Lage, freundlich zu blicken. Besuche bei Nachbarn, Anrufe, vielleicht ein Opfer für eine Kollekte, für einen guten Zweck. Viele, viele von euch haben das begriffen und ergriffen und leben das. Wenn ich an meine ehrenamtlichen Einladungen denke, jedes Weihnachten, dann tut mir jedes Mal die Hand weh, wenn ich die ganzen Briefe unterschreibe oder eintütle. Dieses Jahr haben wir, glaube ich, 330 Briefe versandt. Viele haben das begriffen. Nun, wenn diese Kirche die Hoffnung für die Welt sein soll, und dann braucht sie wie ein guter Kachelofen Brennholz. Die Kirchenmitglieder, die Gemeinde, laufen nur so lange im Dienst, wie dieser Dienst befeuert wird. Ihr wisst es alle. Ein Ofen brennt nur so lange, er Holz hat. Und das Brennholz für die Gemeinde ist und bleibt nichts anderes als das verkündete Wort. Wir, Sie, ich, ihr, die ihr vielleicht die Predigt am Computer hört, ihr braucht jeden Tag jemand, der uns auf Jesus hinweist, auf seine abgrundtiefe Liebe, auf seine völlige Hingabe und auf seine unendliche Vergebung. Wir brauchen ständig das Wort Gottes. Ohne Wort Gottes verkümmert die Seele. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort. Die Kirche lebt nur so gut und funktioniert so gut, wie dieses Wort in ihr buchstäblich sichtbar wird. Martin Luther sagte mal in der Auslegung zum Feiertagsgebot, du sollst den Feiertag heiligen, wir sollen Gottes Wort nicht verachten, sondern gerne hören. Damit redet er von der Sonntagsheiligung, vom Gottesdienst, von der Bibellese. Menschen werden durch Worte geleitet oder irregeleitet. Wir wachsen oder gehen ein, je nachdem, was Menschen zu uns sagen. Das wisst ihr, alle, die Kinder haben. Und Paulus sagt, die ganz großen Geschenke an uns, an seine Kirche, das ist nicht dies oder jenes, sondern das waren die Apostel, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Er sagt, Jesus hat aus dem Himmel Geschenke mitgebracht, Früchte des Heiligen Geistes sozusagen. Und das sind alles Menschen des Wortes. Die Apostel haben das Fundament gelegt. Die Propheten sprechen mit Vollmacht in eine aktuelle Situation. Die Evangelisten rufen die Verlorenen und müde gewordenen zurück. Die Hirten, die Pastoren, reden mit Sanftmut und gehen dem Verlorenen nach. Die Lehrer legen ein vernünftiges Lehrkonzept. So hat Gott auf ganz verschiedene Weise, durch ganz verschiedene Menschen, das gleiche Wort immer wieder in unsere Herzen gesprochen. Und ihr werdet es wahrscheinlich an euch selber merken. Es reicht nicht, dass ich dieses Wort nur von einer einzigen Person höre, sondern ich brauche Begegnung mit diesem Wort auf verschiedene Weise. Da sind zum Beispiel die Frauen, die bei uns den Kindergottesdienst machen. Die bringen dieses Wort auf ganz andere Weise an die Kinder ran, wie eine Mutter es eben macht. Ich brauche in einer gewissen Situation meines Lebens vielleicht einen Propheten, der mir möglicherweise mal richtig eins vor den Latz knallt und sagt, wenn du so weitermachst, dann gehst du komplett kaputt. Gott gebe uns Propheten. Ich brauche einen Evangelisten, der vielleicht einmal hinsteht und sagt, du, wenn du so weitermachst, die Richtung deines Lebens ohne Gott führt ins Nirgendwo, komm zu Christus. Ich brauche einen Hirten, der mir nachgeht und der mir sanft und liebevoll auf die Schulter klopft und sagt, du, blick auf den Herrn, das wird wieder, das kommt wieder zurecht. Ich brauche einen Lehrer, der eine vernünftige Basis legt, der nicht jede unsinnige Irrlehre zulässt. Und so hat Gott auf ganz unterschiedliche Weise das Wort geschenkt. Aber alles ist immer wieder das Wort. Und diese lutherische Kirche tut gut dran, wenn sie das Wort weiterhin in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen stellt. Nun, ich brauche das Wort, damit die Heiligen, die Kirche, ihre Aufgabe erfüllt. Denn dieses wunderschöne Gemeindeleben, was wir hier haben, das lebt nur so lange und so gut, wie die Menschen es als Auftrag Gottes sehen. Wenn das irgendwann bloß noch so ein Ehrenamt wird, so ein Job halt, und die Menschen den Sinn da drin nicht mehr erkennen, werden sie aufhören. Wir brauchen also das Wort, die Verkündigung, auf das die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Aber nicht nur das, der Gott baut euch auf durch dieses Wort. Der Apostel sagt hier, ihr sollt zur Fülle des Mannesalters kommen. Ein ganz verrückter Gedanke. Er sagt, wie im natürlichen Leben, gibt es auch im geistlichen Leben ein Wachsen. Und du sollst geistlich wachsen, zunehmen im Verständnis, in der Gnade, in der Geduld, in der Liebe, in der Hoffnung. Ihr sollt geistlich wachsen. Und auch dafür brauche ich das Wort Gottes. Denn der Mensch, der geistliche Mensch, lebt nicht vom Brot oder von der Gaudi, sondern vom Wort Gottes. Wenn das schwach wird, und dann werden die Leute umhergetrieben, dann kommt jede neue verrückte Lehre und knallt die Leute weg. Oder sie lassen sich ablenken von den dummen Lehren, die man jeden Tag im Radio oder im Fernsehen hört. Wir brauchen das. Und Gott hat es ausgegossen. Vielleicht nur ein letzter Gedanke. Ich meine, darüber sind ganze Bücher, ganze Bibliotheken geschrieben worden, über diese Sätze hier. Vielleicht nur ein letzter Gedanke. Es ist ein Dilemma in der lutherischen Kirche, dass sie die Wortverkündigung fast ausschließlich auf eine Person, nämlich auf den Pfarrer, konzentriert. Der Pietismus hat schon gemerkt, da fehlt was und hat damals Hauskreise, Kleingruppen eingesetzt, wo andere Menschen mit anderen Gaben das Wort verkündigen. Ich glaube, dass viele von euch auf die eine oder die andere Weise an diesem Amt teilhaben sollten. Der eine von euch hat vielleicht die Gabe zu trösten. Der andere hat vielleicht die Gabe, auch einmal jemand die Wahrheit freundlich, aber direkt ins Gesicht zu sagen. Der dritte hat vielleicht die Gabe zu lehren. Viele von euch sollten an diesem Amt teilnehmen. Viele machen es bereits. Ich möchte euch ermutigen. Ihr selber, ihr hier drin. Und die, die das nachher vielleicht hören. Ihr seid die Hoffnung für die Welt. Wenn die Welt eure Stimme nicht mehr hört, dann bricht alles auseinander. Diese Kultur hier wird sowas von atomisiert und zerbröselt. Der Kitt, der die Steine, der Zement, der die Steine unserer Kultur zusammenhält, ist und bleibt das Wort Gottes, die Bibel, die Verkündigung von Jesus Christus. Ihr habt also einen großen Auftrag, aber ihr habt eine riesengroße Verheißung. Das hier, das ist das, was Gott am meisten von allen Geschöpfen liebt, seine Gemeinde. Also geht und wirkt. Amen.